Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 4. Dezember 2022, gleich dem 13. Ausar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Ballistische Rakete Hormuz, ein großer Schritt zur Steigerung der iranischen Marinefähigkeit. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Vergeltung. Iran verhängt Sanktionen gegen 8 kanadische Einzelpersonen. Iran baut Kernkraftwerk in Khuzestan. Und israelische Luftwaffe greift Gebiete in Gaza an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Vergeltung. Iran verhängt Sanktionen gegen 8 kanadische Einzelpersonen. Das iranische Außenministerium hat Vergeltungsaktionen gegen ein kanadisches Unternehmen und mehrere Einzelpersonen wegen ihrer Unterstützung für den Terrorismus und die Gewalttaten gegen das Land verhängt. Das Ministerium teilte in einer Erklärung mit, dass die Sanktionen 8 kanadische Einzelpersonen und eine Organisation wegen ihrer Unterstützung für die Terrorgruppe Munafirin Heuchlergruppe und der Ermutigung zu Terrorakten und Gewalt gegen das iranische Volk betreffen. Die Einzelpersonen und dieses Unternehmen haben falsche Informationen über Iran verbreitet und dazu beigetragen, grausame Sanktionen gegen Iraner zu verschärfen, hieß es in dieser Erklärung. Dort hieß es weiter, die kanadische Regierung habe gegen internationale Verpflichtungen zur Terrorbekämpfung verstoßen, indem sie die Terrorgruppe Munafirin unterstützt und die Aktivitäten der Anti-Iran-Sekte erleichtert habe. Das Ministerium erklärte, Kanada habe auch gegen die internationalen Vorschriften und die Bestimmungen der UN-Charta verstoßen, indem es grausame Sanktionen gegen Iran verhängt und umgesetzt habe. Die Zielpersonen erhalten keine Visa für die Einreise nach Iran, ihre Vermögenswerte in Iran werden eingefroren und ihre Bankkonten werden innerhalb des iranischen Banken- und Finanzsystems blockiert. Das kanadische Außenministerium kündigte jüngst Sanktionen gegen 4 iranische Einzelpersonen und Institutionen wegen Menschenrechtsverletzungen an. In einer am Freitag abgegebenen Erklärung beschuldigte die kanadische Außenministerin Melanie Joly die Islamische Republik Iran der Verletzung der Menschenrechte und bezog sich dabei auf die jüngsten Ereignisse und Unruhen im Iran. Laut der kanadischen Außenministerin betreffen die Sanktionen Mohammad Javad Azadi-Jahromi, den ehemaligen Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Hassan Karmi, Kommandeur der Spezialpolizei, Ali Renat Khar, Ermittler der Staatsanwaltschaft von Evin, Morteza Talei, den ehemaligen Polizeichef der Provinz von Teheran, Safiran Airport Services Company, Aerospace Research Company und Pars Engineering Services, Aircraft Engine Design und Manufacturing Company, Dama, Baristan Kish Company, sowie die iranische Tageszeitung und Agentur Javan News Agency. Iran baut Kernkraftwerke in Khuzestan. Der Leiter der Atomenergieorganisation der Islamischen Republik Iran hat den Baubeginn eines Kernkraftwerks in der südwestiranischen Provinz Khuzestan angekündigt und die bemerkenswerten Fortschritte des Landes bei der Entwicklung von Kernkraftwerken gelobt. Mohammad Eslami sagte am Samstag in einer Zeremonie zum Baubeginn des Kernkraftwerks Karun in Dar-Khovein in der Provinz Khuzestan: Die Regierung bewegt sich in Richtung der Produktion von kostengünstiger Energie und Brennstoff. Daher stehe der Ausbau von Kernkraftwerken auf der Agenda der Atomenergieorganisation. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Kraftwerk um einen Druckwasserreaktor mit einer Kapazität zur Erzeugung von 300 Megawatt Strom, das auf einem etwa 50 Hektar großen Grundstück in der Nähe des Karun-Flusses errichtet werden soll. Während der Eröffnungszeremonie sagte Eslami, dass der Ausbau der Kernkraftwerke im ganzen Land mit Tempo begonnen worden sei und fügte hinzu: Der Beginn des Baubetriebs des Kernkraftwerks Karun hat in dieser Hinsicht stattgefunden, um den Anteil der Kernenergie an der gesamten Energieerzeugung auf etwa 20% zu verzögern. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation erklärte weiter, das 300-Megawatt-Kraftwerk sei für den Südwesten des Landes, insbesondere die Provinz Khuzestan, wichtig. Eslami fügte hinzu, der Bau des Karun-Kraftwerks entspreche der Leitlinie der Atomenergieorganisation der Islamischen Republik Iran, Strom durch den Bau einheimischer Kernkraftwerke zu erzeugen. Die finanzielle Schätzung für die Umsetzung des Projekts beträgt, so Eslami, etwa 2 Milliarden Dollar und einer der Vorteile des Projekts ist die Stromversorgung der Region und der südwestlichen Provinz. Trotz harter Sanktionen des Westens haben iranische Wissenschaftler in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der friedlichen Nutzung von Nukleartechnologie gemacht. Israelische Luftwaffe greift Gebiete in Gaza an. Israelische Kampfflugzeuge haben mehrere Stellungen der Widerstandskräfte im Gazastreifen bombardiert. Auch eine Waffenfabrik der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas sei getroffen worden. Bei dem Raketenangriff aus dem Gazastreifen gestern Abend wurde nach israelischen Angaben niemand verletzt, auch Schäden gab es keine. Die Luftangriffe hätten auch einen militärischen Ausbildungslager im Süden des Gazastreifens gegolten. Die Hamas habe Luftabwehrraketen eingesetzt. Von israelischer Seite hat es dazu geheißen, erstmals seit einem Monat sei Israel wieder vom Gazastreifen aus mit einer Rakete beschossen worden und die israelische Luftwaffe habe darauf reagiert. Nach Angaben des Netzwerks Palestine Al-Yom sei das Lager Al-Maqsi im Zentrum von Gaza von Kampfflugzeugen des zionistischen Regimes bombardiert worden. Palestine Al-Yom berichtete auch, das Gelände um den Gaza-Flughafen im Osten der Provinz Rafah im Süden des Gazastreifens sei auch bombardiert worden. Nach der Bombardierung der Stellungen der Widerstandsgruppen im Gazastreifen seien mehrere Raketen auf die an den Gazastreifen angrenzenden zionistischen Siedlungen und Militärstützpunkte abgefeuert, hieß es aus Gaza dazu. Wie die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf die palästinensischen Medien berichtete, heißt es in den Nachrichten auch, dass die Widerstandsgruppen 2 Raketen auf ein Militärzentrum namens Sofa abgefeuert hätten. Der Hamas-Sprecher Hazem Qassem sagte dazu, der Terrorismus und die Nazi-Methoden würden niemals in der Lage sein, die flammende Revolution unserer Nation auszulöschen. Qassem erklärte, wir werden die Revolution des palästinensischen Volkes immer unterstützen, wo immer sie präsent ist. Hamas-Sprecher fügte hinzu, die Konfrontation des Widerstands mit der Aggression des zionistischen Regimes im Gazastreifen und die direkte Reaktion darauf zeigten, dass sie den Besatzern niemals erlauben würden, die Lage in ihrem Sinne zu ändern. Erdogan: Wir werden weiter einen 30 Kilometer langen Sicherheitsstreifen an den südlichen Grenzen einrichten. In einer aktuellen Stellungnahme zu den Militäroperationen der Armee seines Landes in Syrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Fortsetzung des Baus des Sicherheitsgürtels in den gemeinsamen Grenzgebieten der beiden Länder bekräftigt. Erdogan sagte gestern in Ankara, Der Bau des 30 Kilometer langen Sicherheitsstreifens entlang der Südgrenze des Landes wird fortgesetzt und wir werden ihn auf keinen Fall aufgeben. Nach offizieller Lesart soll das Sperrwerk vor allem die Infiltration von Kämpfern des sogenannten verschiedener Terrorgruppen verhindern. Die Mauer hatte laut Menschenrechtsaktivisten vor allem den Zweck, die kurdischen Bevölkerungen auf beiden Seiten der Grenze zu trennen und die Bewegungsfreiheit der kurdischen Terrororganisation PKK sowie ihrer syrischen Ableger einzuschränken. Der türkische Staatschef betonte, die Angriffe und Kritiken, denen die Türkei diesbezüglich ausgesetzt ist, werden die Verwirklichung dieses Ziels nicht verhindern. Erdogan kritisierte auch die US-Politik der Unterstützung bewaffneter kurdischer Gruppen in den nördlichen Regionen Syriens und sagte, sie, Amerikaner, kamen aus Tausenden von Kilometern Entfernung und unterstützten den Terrorismus in der Nähe unserer Grenzen, aber die Türkei ist nicht mehr die alte Türkei. Die türkische Armee hat ihre Luft- und Artillerieangriffe auf die nördlichen Regionen Syriens seit dem 20. November intensiviert. Erdogan sagte, sein Land erwäge auch die Durchführung von Bodenoperationen in Syrien. Türkische Medien berichteten am Donnerstag, dass Erdogan und der Nationale Sicherheitsrat des Landes eine solche Operation untersucht haben. Die Türkei und die nördlichen Regionen Syriens erleben gegenseitige Angriffe zwischen der türkischen Armee und den von den USA unterstützten kurdischen bewaffneten Gruppen. Aktivisten berichten am Donnerstag von weiteren Luftangriffen der Türkei auf kurdische Stellungen in Nordsyrien. Streitkräfte Ankaras hätten mehrere Dörfer beschossen sowie ein Gebiet per Drohne attackiert, berichtete die nahe London ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch ein Militärstützpunkt der syrischen Regierungskräfte in der Nähe von Kobane soll bombardiert worden sein. China. US-Aktion beim Stehlen von syrischem Öl ist illegal. Die US-Aktion beim Diebstahl syrischen Öls sei laut einem Sprecher des chinesischen Außenministeriums völlig illegal. Zhao Lijian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, teilte dazu am Sonntag mit, die Vereinigten Staaten hätten Syrien nach offiziellen Angaben der syrischen Regierung zwischen 2011 und der ersten Hälfte des Jahres 2022 durch Ölschmuggel mehr als 100 Milliarden Dollar Schaden zugefügt. Der Einsatz amerikanischer Streitkräfte in Syrien und der Schmuggel von Öl und Getreide aus diesem Land durch die Vereinigten Staaten seien illegal. Er bezeichnete den US-Raketenangriff auf Syrien als illegal und wies darauf hin, dass die USA kontinuierlich gegen internationale Gesetze und Vorschriften verstoßen und dennoch behaupten, der Verfechter dessen zu sein, was er die regelbasierte internationale Ordnung nennt. Während die USA über die Bedeutung von Recht und Ordnung sprechen, versuchten sie aber oft, Schritte für ihre eigenen Interessen zu unternehmen und ihre Dominanz in der Welt zu vergrößern, fügte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums hinzu. China glaube, dass die internationale Gemeinschaft dieser Angelegenheit nicht blind gegenüberstehe und mit Vorsicht vorgehen werde, sagte Li Jian. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung der Terrorgruppe IS marschierten die USA und ihre Verbündeten 2014 in Syrien ein. Washington begann unter dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, syrisches Rohöl aus der ölreichen ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor und anderswo zu stehlen und zu schmuggeln. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt und teilweise regnerisch bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad minus 1, Isfahan 4, Shiraz 12 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zwei Darstellungen des Krieges in der Ukraine stoßen in der öffentlichen Wahrnehmung unvereinbar aufeinander. Der Westen sieht Russland schwach und nicht in der Lage, an der langen Front gegen die Kiewer Armee entscheidend voranzukommen, während es zivile Ziele in der Restukraine angreift. Die Mehrheitssicht ist, Russland geht exakt nach den eigenen Ankündigungen vor und zerstört Kiewer Infrastruktur, um den Marsch auf Odessa vorzubereiten. Neue Mitte-Bundesvorsitzender Herr Christoph Hörstel sieht Russland hier weit weniger hart vorgehen als beispielsweise die USA in Afghanistan, Syrien oder gar im Irak. Hören Sie den vierten und letzten Teil unseres Interviews.
Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen will eingefrorene russische Vermögenswerte für die Unterstützung der Ukraine nutzen. Kurzfristig können mit internationalen Partnern eine Struktur geschaffen werden, um durch Sanktionen blockierte Mittel zu verwenden und zu investieren, sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Die Erlöse könnten dann für die Ukraine verwendet werden. Also russische Gelder sollen verwendet werden ohne einen Gerichtsentscheid. Wie hört sich das an?
Es geht darum, dass das ein komplexes Thema ist, bei dem der Westen sich widerrechtlich allerhand russisches Eigentum angeeignet hat und in seine Verfügungsgewalt bekommen hat, die, wie soll man sagen, mehr 100 Millionen Dollar teuren Mega-Yachten der russischen Oligarchen sind da nur eins von vielen Assets, die da gestohlen wurden. Dass die russische Seite auch angeboten hat, dass ja die Russen, die einige hundert Flugzeuge geleast haben, die in Russland verbleiben, die haben vorgeschlagen, dass man die Vermögenswerte tauscht, ja, dann bekommt also der Westen seine Flugzeuge wieder und rückt dafür die Oligarchenjachten und andere Dinge raus. Das ist aber nicht weitergekommen. Es liegt ja auch, Entschuldigung, dem Westen nicht daran, sich vernünftig mit Russland zu einigen, sondern es liegt ihm daran, möglichst viel Schaden anzurichten. Und wichtig ist ja auch, dass, sagen wir mal, die russische Seite immer wieder auch veranlasst wird, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, also auch weitere Dinge zu beschlagnahmen. Man möchte ja auf jeden Fall eskalieren. Das kann man nicht, wenn man sich einigt. Und also bleibt es dabei, was die EU-Kommission sagt, nämlich russische Vermögenswerte einfach für die Ukraine einzusetzen. Das bleibt selbstverständlich illegal, egal was hier westliche, europäische, amerikanische Einheiten dazu sagen und ob es vielleicht auch sogar ein europäisches Gericht gibt oder sogar den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Denn auch das ist eine westliche Einheit mit grotesken Fehlurteilen und groteskem Fehlverhalten. Das ist eigentlich gleichgültig, wie man da die Rechtlichkeit einstufen will. Die ist gesucht, die ist gemacht. Sie soll einer Sache dienen, das ist die Sache Washingtons. Und das kann man nicht gutheißen. Und die EU-Kommission ist natürlich hier genauso anti-europäisch gepolt wie die deutsche Bundesregierung anti-deutsch.
Herr Hostel, wie schaut die Zukunft aus?
Ich denke, dass der Krieg so lange weitergeht, wie der Washingtoner Deep State in seiner Planung als Teil eines globalen Deep States sozusagen hier meint, mit seiner Agenda voranzukommen. Wir sehen hier gerade, dass zum Beispiel das Thema Corona regelrecht flach fällt. Man fängt jetzt an, von anderen Viren zu sprechen, weil das Thema Corona ausgereizt ist und die Leute nicht mehr so stark dran glauben, die Impfbereitschaft gewaltig abgenommen hat. Und wie soll man sagen, der politische Schaden für die jetzigen Machthaber ist gewaltig. Und man versucht jetzt das Thema Ukraine fortzuspinnen, solange das irgendwie geht. Und dann wird man auf andere Gedanken verfallen und wird vielleicht den Krieg ein bisschen absterben lassen. Im Moment sieht es nach Absterben aus, weil die Tatsachen unsere Machthaber allmählich einholen, dass das Ganze ungerecht, verlogen, brutal und ein Riesenschurkenstück ist. Das ist eine Erkenntnis, die immer weiter fortschreitet. Und das ist das, was den Krieg beenden kann, dass die Bürger den Lügenwahnsinn nicht mehr mitmachen und lassen sich nicht mehr vor diesen Karren spannen. Und dass jetzt die Firmen Kopeister gehen im Dutzend billiger und die Menschen frieren müssen in ihren Wohnungen, weil sie die exorbitanten Rechnungen nicht bezahlen können. Bei übrigens vollkommen ungeklärtem Hintergrund, dass ja die Spotmarktpreise für Strom zum Beispiel teilweise unter dem Niveau, unter dem Vorkriegsniveau liegen hier in Europa, und das bei den Konsumenten überhaupt nicht ankommt. Absolut absurde Situation, hochgradig korrupt, sehr schwierig. Also so kurz gefasst, solange die Machthaber in Washington einen Sinn darin sehen, ihre Agenda voranzukriegen, werden sie den Krieg weiterführen, und wenn die Bevölkerung sich wehren, werden sie ihn stoppen müssen. Das ist die Lage, das ist schlimm und gefährlich, genauso wie es auch hoffnungsvoll ist und chancenreich, natürlich nur eben dann, wenn die Bevölkerungen sich wehren. Das tun sie in wachsendem Maße, allerdings mir natürlich, ich bin ungeduldig, dauert das alles zu lange. Dennoch, es ist in der guten Richtung unterwegs, so schlecht die Politik des Westens ist.
Ja, vielen Dank, Herr Hauschild, für dieses Gespräch.
Ganz herzlichen Dank nach Teheran, lieber Herr Schorokny.
Ja, danke schön.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, Sie hören nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Heute ist schon der zweite Advent, liebe Hörerfreunde, und der letzte Monat des Jahres 2022 ist jetzt 4 Jahre alt. Über das schnelle Vorüberziehen der Zeit haben wir ja schon öfter philosophiert, und an dieser Tatsache wird sich auch in Jahrhunderten nichts ändern, falls sie der Erde und uns Menschen bestimmt sind. Die letzte Hörerpostsendung liegt ja nun schon 2 Wochen zurück, und am vergangenen Sonntag wurde sie aufgrund Postmangels wiederholt. So sind halt die Tatsachen. Auch heute haben wir keinen sonderlich großen Posteingang. Trotzdem wollen wir die eingegangene Post erwähnen. Zunächst gehen wir nochmal zum 20. November zurück. Da war ja Totensonntag bei Ihnen in Deutschland, und wir haben der vielen verstorbenen Hörerfreunde gedacht, die unseren Hörerkreis schon verlassen haben. Dabei haben wir bedauerlicherweise vergessen, auch an die Mutter von O.M. Bernd Seiser zu erinnern, die im Sommer verstorben ist. Sie war ja auch Kurzwellenhörerin, aber nicht bei unserem Radio. Allerdings hatten wir in unserer Hörerpostsendung am 10. Juli, nachdem wir von ihrem Tod erfahren hatten, an sie erinnert. Auch haben wir das Gedicht, das sie sich für ihre Todesanzeige gewünscht hatte, damals vorgelesen und wollen dieses Gedicht von Rainer Maria Wilke heute nochmal vorlesen. Denn es ist universalgültig und passt auch in diese Jahreszeit. Es weht der Wind, ein Blatt von Baum, von vielen Blättern eines. Das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben. Drum wird dieses eine Blatt allein uns immer wieder fehlen. Wie wir von O.M. Bernd Seiser erfuhren, ist auch die Mutter unseres Hörerfreundes Peter Müller verstorben. Wir wünschen für alle unsere lieben Verstorbenen Gottes Frieden. Herrn Müller gratulieren wir andererseits zu seinem Geburtstag vor 2 Tagen und wünschen ihm Gesundheit und Wohlergehen. Nach der Hörerpostsendung vom 20. November schrieb Herr Seiser: Für das gestrige Gedenken zum Totensonntag an unsere Hörerclubmitglieder Christoph Preuten-Borbeck, Andreas Pavelczyk und Fritz Andorf sowie an die Hörerfreunde Josef Stieger, Heinz Prüschwüller, Hermann Heine Pietschmann und Erika Lesser möchte ich mich bedanken. Vermutlich gab es einen Versprecher bei der Ansage der Zuschrift von Helmut. Gemeint war, wie später zu hören war, Helmut Matt und wohl nicht, wie anfangs angesagt wurde, unser Hörerclub-Mitglied Helmut Lesser. Ja, genau, das war leider ein Versprecher meinerseits, für den ich mich hiermit entschuldige. Weiter geht die Mail von Bernd Seiser so. Für den Hinweis auf die Weihnachtssendung von Korches Radio mit unserer Hörerclub-Sekretärin Sabrina möchte ich mich ebenfalls bedanken. Es ist ja schon einige Monate her, dass IREB einen Teil der ausstehenden Empfangsberichte bestätigt hat. Deshalb möchte ich nochmals darum bitten, doch auch die weiteren, noch unbeantworteten Berichte von der damaligen Kurzwelle zu bestätigen. Nun ist es 11 Monate her, dass IREB auf der Kurzwelle vermisst wird. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Kurzwelle haben die meisten Hörer inzwischen fast aufgegeben. Nicht alle Menschen haben Internet und ohne Kurzwelle hat IREB schon viele deutschsprachige Stammhörer verloren. Deshalb sollte die deutsche Redaktion den Stellenwert der Kurzwelle bei den für die Abschaltung verantwortlichen Leute nochmals ansprechen und auch darauf hinweisen, dass deshalb sinnvoll und wichtig ist, Deutsch wieder auf Kurzwelle zu senden. Herr Seiser hat mit seinen Worten recht, aber leider können wir gar keine Versprechen abgeben, weder zur QSL-Bestätigung noch zur Rückkehr der Kurzwelle, jedoch werden wir die Bitte weiterleiten. Herr Seiser hat sich auch zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar geäußert,
Aber inzwischen ist die diesjährige Weltmeisterschaft ja für die deutsche sowie auch die iranische Nationalmannschaft schon nach den Gruppenspielen vorbei, wie das auch 2018 der Fall war. Eine traurige Geschichte. Eine weitere Frage hatte Herr Seiser noch. Bitte erkundigt euch doch mal in der Redaktion, wer sich noch an Josef Rieger aus Gaggenau erinnert. Er war ein sehr aktiver IRIB-Hörer und hat in der damaligen Zeit, wo IRIB eine Kurzwellenpause hatte, die Beiträge von wir und unsere Hörer extra für mich aufgezeichnet. Josef hatte großen Anteil an den überregionalen DX-Treffen in Ottenau und bleibt uns in bester Erinnerung. Freundliche Grüße, Bernd Seiser. Zu dieser Frage sagte Frau Scheichul-Eslami, dass ihr der Name und die Aktivitäten von Herrn Rieger noch in guter Erinnerung sind. Noch besser kannte Frau Sangene diesen langjährigen aktiven Hörerfreund, der schon vor 11 Jahren verstorben ist, aber sie arbeitet ja leider nicht mehr bei uns. Zu den wenigen Posteingängen zählte auch die Mail unseres Stammhörers Heinz-Günther Hessenbruch. Guten Tag, liebes IRIB-Team. Gerne sende ich meine monatliche Auflistung für November 2022. Ja, es ist sehr ruhig geworden mit unserem Kurzwellenhobby. Einige Stationen senden nun ihre Beiträge über das Internet und verschicken auch schöne Bestätigungskarten. Das ist sehr lobenswert, fördert aber nicht den Reiz des Kurzwellenhobbys. Um den Kontakt zu den beliebten Stationen nicht zu verlieren, man hat ja 30 oder 40 Jahre oder noch länger regelmäßig gehört, versuchen die Stammhörer, mit den Stationen in Kontakt zu bleiben. Oft gelingt es, oft eben auch nicht. Oft gibt es auch noch persönliche Kontakte zwischen Hörer und Angestellten der Radiostationen. Aber es wird aus zeitlichen Gründen immer weniger. Mancher Hörer und Schreiber bäumt sich auf und das Aufbäumen wird auch verschwinden. Leider ist das der Lauf der Dinge. Ich genieße es, dass ich noch einige Stationen über Kurzwelle und andere über Internet hören kann. Und ich schreibe auch noch Berichte und Kommentare. Freue mich über die Resonanz, die dann bei mir ankommt. Mit den besten Grüßen und Gottes reichen Segen, Ihr Heinz-Günther Hessenbruch. Herr Hessenbruch nennt es Aufbäumen und meint damit, dass sich wehren gegen das schleichende Verschwinden alter Technikern und Kurzwellensender in einer Zeit rasanter Entwicklungen. Wir beteiligen uns mit unseren Hörerpostsendungen auch an diesem Aufbäumen gegen den Lauf der Zeit, können das aber nur mit Ihrer Hilfe tun, liebe Hörerfreunde. Unser herzlicher Dank geht deshalb auch besonders an Herrn Hessenbruch, den wir nach unserer musikalischen Pause auch nochmals erwähnen werden. Hören Sie aber jetzt erst einmal das Lied Tamar Shorkon, was so viel bedeutet wie Schau her. Gesungen wird das Lied von Mehdi Yakmai.
مرا دیوانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن،
غمی شاهانه میخواستی. تماشا کن تماشا کن، مرا از خود جدا کردی. ببین با من چه ها کردی. اگر ویرانه میخواستی تماشا کن تماشا کن. سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چین دستت، شکستم شکستم. دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد. شکستم شکستم. عجب بزنی عجب شوری، عجب ایشی عجب نوشی. ببین مهمانی از حینه، منو درد فراموشی. برای فتح دستان چقدر بیهود جنگیدم، تو هم دست رقیبانی. خودت با چشم خود دیدم. سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم. دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد. شکستم شکستم.
Wie schon gesagt, steht die nächste Mail auch im Zusammenhang mit unserem Stammhörer Heinz-Günther Hessenbruch. Wir haben, für uns sehr überraschend, einen Empfangsbericht von unserem ehemaligen Hörer Alfred Albrecht in Emmendingen bekommen. Das ist natürlich erfreulich für uns. Der ausführliche Empfangsbericht ist vom 20. November 2022 und Herr Albrecht konnte uns ohne Probleme per Internet hören. Dazu schrieb er: Liebe deutschsprachige Redaktion, mir war nicht so richtig bewusst, dass IREB weiterhin ein deutschsprachiges Programm jedoch im Internet präsentiert. Mein Hobbykollege Heinz-Günther Hessenbruch brachte mich nach einem kurzen schriftlichen Austausch auf die Idee, bei euch mal wieder reinzuhören. Und so schicke ich euch diesen Empfangsbericht zu. Mit vielen Grüßen, Alfred Albrecht. Eine wirklich schöne Überraschung, lieber Herr Albrecht, vielen Dank. Auch per Mail haben wir uns bei diesem Hörerfreund bedankt. Vielleicht bleibt es ja nicht bei diesem einen Empfangsbericht. Wir werden es in naher Zukunft erfahren. Für heute bedanken wir uns nochmals bei OM Bernd Seiser, Stammhörer Heinz-Günther Hessenbruch und Hörerfreund Alfred Albrecht für ihre Beiträge zu einer kurzen Hörerpostsendung. Heute möchten wir auch ankündigen, dass wir aus personaltechnischen Gründen an den beiden kommenden Sonntagen keine Hörerpostsendung haben. Wir werden an den kommenden Sonntagen nach Jahren wieder einmal unser Hörspiel Abraham ausstrahlen. Abhängig vom Posteingang haben wir wahrscheinlich am Weihnachtssonntag dann eine neue Hörerpostsendung.
Für die Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen, liebe Hörerfreunde, nur das Beste und vor allem Gesundheit. Alles Gute und Chodeh Hafez, Gott schütze Sie. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Ballistische Rakete Hormuz – ein großer Schritt zur Steigerung der iranischen Marinefähigkeit«.
Die Raketen der Islamischen Republik Iran wurden als eine der Komponenten der Macht des Landes und als Reaktion auf Waffenembargos sowie aufgrund der Notwendigkeit einer starken Grundlage hinsichtlich der strategischen Abschreckung entwickelt. Die beiden Besonderheiten, wissensbasiert und einheimisch sein, haben dazu geführt, dass sich die iranische Raketenfähigkeit in den letzten 3 Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Heute hat sie ein hohes Fortschrittsniveau erreicht und der iranischen Armee steht eine breite Palette ballistischer Raketen zur Verfügung. Diese Art von Raketen ist eine geeignete Option, um auf feindliche Angriffe zu reagieren. Die Kosten sowie menschliche Verluste sind beim Einsatz ballistischer Raketen viel geringer als bei anderen militärischen Optionen. Außerdem bringt die Raketenmacht eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit. Zu den wichtigsten Modellen ballistischer Raketen Irans gehört die Raketenfamilie Fateh 110, Obara 110, der eine sehr hohe Genauigkeit aufweist und von der viele Varianten entwickelt, gebaut und an die Streitkräfte geliefert wurden. Eine der Raketenerrungenschaften Irans in der Raketenfamilie Fateh 110 ist die ballistische Rakete Hormuz, die über erhebliche Fähigkeiten verfügt und in 2 Typen, Hormuz 1 und Hormuz 2, hergestellt und betrieben wird. Das Design und der Bau von ballistischen Antiradar- und Antischiffsraketen wie die Hormuz 1 und Hormuz 2 zeigen die Stärke und Macht des Verteidigungssystems der Islamischen Republik Iran, das Tag für Tag aufgerüstet und erweitert wird, um die territoriale Integrität des Landes und seine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Ballistische Schiffsabwehrraketen sind aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Erstens ist außer Iran und China kein anderes Land offiziell Nutzer ballistischer Antischiffsraketen. Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Raketen von der Verteidigung des Feindes zerstört werden, gering. Und sie haben eine hohe Effektivität und Zerstörungsfähigkeit, wie sie der besonderen Eigenschaften ballistischer Flugkörper, darunter ihrer sehr hohen Geschwindigkeit, dem hohen Gewicht des Gefechtskopfs und der Anvisierung des Ziels mit einem hohen Winkel verdanken. Zum ersten Mal wurde im Juli 2012 am Vorabend des Starts der Raketenübung Großer Prophet 7 durch den Kommandanten der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden die Nachricht von der ballistischen Antiradarrakete veröffentlicht, die in der Lage ist, Radargeräte überall in ihrer Reichweite zu zerstören, sei es an Land oder auf See. Diese Rakete war jene Hormuz 1, die im Mai 2014 zusammen mit Hormuz 2 enthüllt wurde. Die Hormuz 2 mit aktivem Radarsucher wurde 2013 fertiggestellt. Die Raketen Hormuz 1 und Hormuz 2 wurden zum ersten Mal offiziell am 11. Mai 2014 während der Besichtigung der Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden IRGC durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution vorgestellt. Diese ballistischen Raketen, die von Märtyrer Hassan Tehrani Muqaddam entworfen und hergestellt wurden, sind eine der speziellsten und einzigartigsten ballistischen Raketen, die in Iran hergestellt werden. In Bezug auf Struktur und Aussehen sind die Hormuz-Raketen der ballistischen Antischiffsrakete Persischer Golf sehr ähnlich. Das Design und der Bau der ballistischen Hormuz-Raketen, die als fortschrittlicheres Modell der Rakete Persischer Golf gelten, basieren auf der Forte 110. Brigadegeneral Amir Ali Hojizadeh, der Kommandant der Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarden, gab im März 2017 die Nachricht vom Test der Rakete Hormuz II bekannt. Ihm zufolge konnte diese Rakete, die die letzte bekanntgegebene Generation der ballistischen Antischiffsraketen der Fateh-Klasse Irans ist, ein kleines Ziel im Golf von Oman in einer Entfernung von 250 Kilometern treffen. Die Reichweite der Hormuz II-Rakete beträgt etwa 300 Kilometer und ihre Geschwindigkeit liegt zwischen dem 4- und 5-fachen der Schallgeschwindigkeit. Die Antiradar-Rakete Hormuz I verwendet im Gegensatz zur Rakete Persischer Golf die optische Lenkung. Die Forte 110, die ein präzises Lenksystem verwendet, hat einen Radarwellensucher und greift die Quelle deren Emission an. Das Gewicht des Gefechtskopfes dieser Rakete wurde nicht offiziell bekannt gegeben, aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Raketenfamilie Forte 110 sowie der Rakete Persischer Golf kann das Gefechtskopfgeschwicht dieser Rakete auf 450 bis 600 Kilogramm geschätzt werden. Durch die veröffentlichten Bilder des Abschusses der Hormuz I-Rakete bei der Manöverübung wurde erkennbar, dass diese Rakete einen Container mit einer Länge von 6 Metern zerstören konnte, auf dem ein Radar installiert war, was als außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung gilt. Der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der Iranischen Revolutionsgarden sagte dazu, die Hormuz I kann Radargeräte auf Flugzeugträgern oder einem Patriot-Standort an Land oder eine Radarsuchanlage zerstören. Eine weitere Eigenschaft der Hormuz-Raketen ist ihre hohe Mobilität, da sie mit einer hochmobilen Trägerrakete befördert werden. Erwähnenswert ist, dass diese beiden Raketenarten unterschiedliche Sprengköpfe haben, was je nach den für sie vorgesehenen Missionen auf einen Unterschied unter anderem in der Zerstörungs- und Explosionskraft hinweist. Die Hormuz-1-Rakete und die Hormuz-2-Rakete bilden zusammen mit der ballistischen Rakete Persischer Golf ein tödliches Trio für feindliche Flotten, indem sie sich gegenseitig unterstützen und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Situationen ergänzen. Schließlich ist bei allen Wetterbedingungen, bei elektronischer Kriegsführung oder bei abgeschalteten Radar des Zielschiffs mindestens ein Typ dieser drei Raketen in der Lage, das Ziel zu zerstören. Da Iran über lange Küsten im Süden und zahlreiche Inseln verfügt, ist es möglich, die feindliche Flotte aus verschiedenen Richtungen zu beschießen. Und in Wahrscheinlichkeit, diese Raketen zu zerstören, ist praktisch unmöglich. Auf diese Weise und im Einklang mit der asymmetrischen Kampfstrategie ändert sich mit dem Erscheinen dieser Art ballistischer Flugkörper das Kräfteverhältnis auf kostengünstige Weise und bewegt sich in Richtung Gleichgewicht. Die Rakete Hormuz I hat die Fähigkeit, die Radare von Raketenabwehrsystemen wie Patriot und die Radare von Schiffen zu zerstören und wird im Grunde als ballistische Antiradarrakete betrachtet. Sie ist mit der gleichen Konzeption wie die Fateh-110-Familie gebaut, mit einer Länge von etwa 9 Metern, einer Masse von 3330 Kilogramm, einem Sprengkopf mit 442 Kilogramm und einer Reichweite von 250 Kilometer. Diese ballistische Rakete hat die Fähigkeit, einen 6-Meter-Container in einer Entfernung von 300 Kilometer vollständig und präzise zu zerstören.
Thank you.
Die Hormuz-1-Rakete mit einer 4- bis 5-fachen Überschallgeschwindigkeit gilt als die erste ballistische Antiradar-Rakete des Landes und der Welt. Tatsächlich verfügen weltweit nur Iran und einige wenige Länder, die die Technologie zur Zerstörung von Luftverteidigungsausrüstungen besitzen, über ballistische Antiradar-Raketen. Die ballistische Rakete Hormuz 2 ist eine Antischiffsrakete, die aufgrund eines aktiven Nutzlastradars und einer Reichweite von 300 Kilometern in der Lage ist, sich bewegende Ziele auf der Meeresoberfläche genau anzuvisieren. Diese Rakete kann schwimmende und sich bewegende Ziele auf dem Meer mit sehr hoher Geschwindigkeit treffen. Auf diese Weise ist diese Rakete fähig, große feindliche Schiffe im Persischen Golf oder im Golf von Oman zu treffen. Der Entwickler dieser Rakete ist wie bei der Hormuz-1-Rakete ebenfalls der Märtyrer Hassan Tehrani Muratam. Während die Geschwindigkeit von Antischiffs-Marschflugkörpern im Allgemeinen beim 7- und 8-fachen der Schallgeschwindigkeit liegt, wird die Geschwindigkeit der Hormuz-2-Rakete auf das 4- bis 5-fache der Schallgeschwindigkeit geschätzt. Die Hormuz-2 wiegt etwa 4 Tonnen und ihr Sprengkopf wiegt 500 Kilogramm und ist 9 Meter lang.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.